und du klatschst. Das ist immer die Aufgabe. Das ist der Podcast Geteilt Vereint und ich habe heute einen Wunschgast. Ich habe immer nur Wunschgäste natürlich, aber heute habe ich einen besonderen Wunschgast, nämlich Henriette Held. Henriette ist in, sie sagt, Ost-Berlin geboren. Darüber reden wir gleich noch. Sie ist da auch aufgewachsen in Ost-Berlin und studierte dann in Greifswald, oder studiert in Greifswald, muss man ja sagen. Und eine der schönsten ostdeutschen Ostseestädte, muss man sagen.
Das stimmt.
Und genau, du beschäftigst dich mit Rechtswissenschaften und du bist bei der Grünen Jugend. Und du bist dort gelandet, weil dir Klima- und Umweltpolitik so wichtig ist. Und das ist besonders zu erwähnen, darüber müssen wir nachher auch noch sprechen. Und ansonsten bist du die Chefin der Grünen Jugend. Warum sage ich Chefin? Weil ich natürlich weiß, dass wir dazu Sprecherin sagen und so weiter. Aber die meisten Leute verstehen das immer nicht. Und deswegen sage ich, du bist die Sprecherchefin der Grünen Jugend. Sprecherinnenchefin der Grünen Jugend in Deutschland. Und bist das seit
Oktober.
Oktober, das ist ja noch nicht so lange her. Genau.
Fast Halbzeit jetzt.
Fast Halbzeit jetzt, weil ihr habt, genau. Fast Halbzeit jetzt, weil ihr habt ja so begrenzte Amtszeiten.
Genau.
Und jetzt ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Darüber müssen wir nicht sprechen. Über diese Kompliziertheiten. Genau, und du hast einen ganz besonderen Blick, finde ich jedenfalls, nach Ostdeutschland, weil du die ostdeutsche Provinz sozusagen als Großstädterin erlebt hast und es auch erleben wolltest. Und das fand ich ganz spannend und deswegen bin ich sehr happy, dass du zugesagt hast, in diesen Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, liebe Henriette.
Danke, dass ich hier sein darf.
War das jetzt alles okay, was ich über dich gesagt habe?
Ja, das war alles.
Keine.
Alles richtig.
Alles richtig.
Ja.
Cool.
So gut wurde ich, glaube ich, noch nie vorgestellt.
So ausführlich oder so?
Ja, und auch
richtig.
So richtig, ja. Und auch richtig an den richtigen Stellen. Also zum Beispiel, dass ich in die Provinz ziehen wollte, da kriege ich auch oft die Rückfrage, was? Wie ist das denn? Also welche Zufälle haben dich dazu verleitet, dass du da gelandet bist?
Ja. Und ich bin ja aus der Provinz und deswegen, genau. Gibt es irgendwas, was die Podcast-Hörerinnen über mich wissen müssen, was sie vielleicht noch nicht wissen, was du über mich weißt und jetzt preisgeben würdest?
Also Katrin war eine der ersten, die sich bei uns gemeldet hat, tatsächlich, um uns zu treffen, als wir gewählt worden sind. Und das fanden wir sehr cool, weil es passiert ja immer, man wird gewählt und dann ist irgendwie viel Trara und erstmal viel los. Aber genau, es gibt dann irgendwie erstmal viel so Presse und Verband, aber du warst eine ersten Stimme aus der Partei, die direkt so waren, hey, ich will euch treffen, lasst mal darüber sprechen, was wir irgendwie zusammen machen können. Das fanden wir sehr cool.
Ja, gut, weil ich auch so neugierig bin.
Das hat damit jetzt auch zu tun.
Dieser Podcast dreht sich ja um Ost und West. Jetzt bist du 24 Jahre alt und natürlich selbstverständlich lange nach der Revolution geboren. Und du sagst aber selber von dir, wenn dich jemand fragt, du bist in Ost-Berlin geboren. Warum? Betonst du das?
Ja, ich finde, es ist immer eine schwierige Frage, inwiefern man über den Osten spricht und über Ost und auch Ostpolitik macht, wenn man irgendwie auch in der Politik unterwegs ist, aber wie die Verknüpfung zur eigenen Biografie ist. Und meine Biografie ist so, dass ich jetzt mich nicht hinstellen würde und sagen würde, ich bin Ossi, weil einfach beide meine Eltern nicht aus dem Osten stammen, sondern beide nach der Wende nach Berlin gezogen sind. Und ich aber trotzdem in Ost-Berlin aufgewachsen bin und auch an der Schule war, die es schon 100 Jahre gab und da auch die meisten LehrerInnen irgendwie im Osten sozialisiert waren und ich trotzdem ja in weder so einem sehr westdeutschen Umfeld noch in so einem sehr ostdeutschen Umfeld aufgewachsen bin. Und
du bist quasi die deutsche Einheit.
Könnte man quasi sagen. Genau, und deswegen ist mir das aber trotzdem irgendwie wichtig, dass ich auch früh schon einen gewissen Ostbezug hatte und das bei Berlin ja einfach nicht so rüberkommt. Deswegen genau betone ich das gerne, weil das ja, weil ich einfach gerne auch über den Osten spreche und warum wir noch über den Osten sprechen müssen.
Und gab es in deiner Schule so, du bist aus dem Westen und hast du mit deinen Eltern manchmal darüber diskutiert, dass die da komische Dinge machen in der Schule, weil so ostig?
Ja, also es war schon so, dass außerhalb der Schule, wenn ich mit irgendwie erwachsenen Menschen auch unterwegs war oder gesprochen habe, die nicht aus dem Osten kamen, dass da sehr oft dieses Narrativ war, naja, es gibt ja die Mauer nicht mehr, deswegen, warum müssen wir überhaupt noch darüber sprechen? Das ist doch überhaupt kein Thema. Und auch immer so ein Unverständnis für Menschen aus Ostdeutschland, die noch darüber sprechen wollen. Und in der Schule aber dagegen war das schon Thema, dass zum Beispiel, ich mich erinnere, so in der siebte, achte Klasse, dass da oft dann Kinder, bei denen die Eltern auch in Ostdeutschland aufgewachsen sind, dass die sowas aufgemacht haben von, ja, welche Eltern sind aus dem Westen, welche sind aus dem Osten. Und ja, man merkt das irgendwie voll. Und ich da auch immer noch ein bisschen Unverständnis hatte, weil das für mich eben nicht so ein Thema war, sozusagen von zu Hause aus. Ich aber jetzt auch, nachdem ich nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen bin, noch mal viel mehr verstehe, warum das einfach ein großes Thema ist.
Also dich interessiert ja Sozialpolitik auch sehr. Ich habe über Klima schon geredet, da spreche ich gleich nochmal drauf an. Aber die soziale Frage, die ist ja schon ein großer Unterschied zwischen Ost und West. Ne? Und das merke ich auch ganz oft in allen Generationen, dass man da sagt, naja, du wirst ja wahrscheinlich erben, weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber du wirst ja wahrscheinlich erben, du hast irgendwie eine Absicherung rundherum. Und das haben wir Ostdeutschen eben alle nicht. Ist es ein Teil dieses Ost-West-gespaltenen nach wie vor Gefühls, das du siehst? Oder
auf jeden Fall.
Geht es um ganz andere Sachen?
Nee, ich würde sagen, das ist sogar eins auch der größten Dinge, gerade eben bei meiner Generation. Also da erlebe ich auch oft ein irgendwie Unverständnis von Menschen, die dann so sind, du bist 24, warum schert es euch noch? Warum redet ihr denn noch darüber? Aber dass es eben diesen Unterschied gibt, dass meine Freundinnen, die Eltern und Großeltern aus dem Osten haben, eben fast alle nichts erben werden oder weniger erben werden. Und gleichzeitig wir ja auch aber in einer Gesellschaft leben, wo Vermögen nicht wirklich durch Leistung aufgebaut wird, sondern wir in einer Erbengesellschaft leben. Und das eben einen riesen Unterschied macht. Und deswegen gerade diese Vorstellung von, wie viel erbe ich eigentlich mal? Und deswegen, dass ja auch ganz damit zusammenhängt, wo eben deine Eltern gewohnt haben, in welchem Teil von Deutschland.
Ja, und es geht ja nicht nur ums Erben, es geht ja auch darum, wie man irgendwie als junger Mensch im Zweifelsfall abgesichert ist, wenn was schief geht und so. Das ist ja immer so, das gehört ja auch mit dazu. Und wie viel muss man kellnern oder wie viel muss man immer noch irgendwie aufbringen, um in Ruhe studieren zu können und so weiter. Genau.
Ja.
Kriegst du ein Misstrauen ab von Freundinnen, die ostdeutsche Vorbiografien haben? Vorfahren wollte ich schon sagen. Oder verstehen die, dass du das kapierst und eigentlich politisch daran arbeitest, dass sich das ändert?
Ja, also ich habe jetzt nie irgendwie großes, also ich wurde jetzt nie dafür irgendwie geschämt oder Leute fanden es jetzt nie schlimm, auch meine Freundinnen oder so, das ist ja auch, wäre auch ein bisschen verdreht irgendwie.
Ja.
Weil auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern, man muss ja auch sagen, ich bin nach Greifswald gezogen, das ist zwar Provinz und für im Gegensatz zu Berlin auch nochmal extrem anders, aber innerhalb Mecklenburg-Vorpommern ist das ja auch immer noch eine der größten Städte, eine der progressivsten Städte, ist genau, war die erste ostdeutsche Stadt mit einem grünen Oberbürgermeister.
Und er wurde wiedergewählt, das gibt's wirklich sehr selten.
Wurde wiedergewählt. Und
Stefan Fassbinder, wir müssen kurz den Namen sagen, falls es jemand googeln will.
Genau, und das ist ja auch ein sehr, dadurch, dass ich zum Studium hingezogen bin, war das ja auch ein sehr akademisches Umfeld. Und das heißt, ich bin da nie in ein Umfeld gekommen, wo irgendwie alle ostdeutsche Eltern, Großeltern hatten, weil man natürlich auch leider sagen muss, dass eben gerade in Ostdeutschland die akademischen Kreise oder zum Beispiel an der Uni sind dann doch auch viele. Bei den Studierenden war das relativ gemischt, aber je höher sozusagen auch der Bildungsgrad geht, also fast alle unsere ProfessorInnen kamen aus Westdeutschland und auch zum Beispiel die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, da ging es dann auch immer los, was auch genau krass ist.
Spannend, ist ja ein Thema, ne? Dass wir ganz viele Führungspositionen, egal wo, ob in Universitäten, ob in der Verwaltung, bei Gericht ist es ja auch so, es gibt kaum ostdeutsche Richterinnen und Richter, die wachsen jetzt erst so langsam nach, aber eben die Führungsposition nicht. Und deswegen, das glaube ich auch nach wie vor so ein Gefühl, dass man nicht sich vertreten fühlt oder dass man den Eindruck hat, man hat irgendwie gar keine Vorbilder in Führungspositionen.
Ja,
und bei Gericht ist es total krass, weil im Grunde genommen ist es immer noch so, dass fast jeder Nachbarschaftsstreit irgendwo in Ostdeutschland von einem westdeutschen Richter entschieden wird. Und das, dir wird es richtig entscheiden oder die wird es richtig entscheiden, aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist irgendwie jemand, der kapiert auch, wie vielleicht vor 30 Jahren oder 40 Jahren die Vorgeschichte war. Ja. Hat dich jemand in der Schule komisch angeguckt, als du zu den Fridays for Future gegangen bist? Oder war es die Zeit, wo das alle wollten?
Also es war ja schon die Zeit, ich bin zu Fridays for Future gekommen, als ich 16 war. Das war so Ende 2018, Anfang 19, als es so richtig losging. Mhm. Und man muss auch sagen, ich bin in Pankow aufgewachsen. Pankow ist wahnsinnig progressive, weiße, akademische, liberale Öko-Viertel. Und so war das, ich war auch auf einem Gymnasium, also so war das da auch ein bisschen. Und ich war schon am Anfang relativ alleine damit, in dieser Radikalität, sage ich mal, weil ich wirklich, für mich war das wirklich ein Klickmoment. Also
Was war der Klickmoment?
Dass Greta angefangen hat, sich da vor das Parlament zu setzen, weil ich schon, also ich habe irgendwie viel auch immer mich engagiert oder war irgendwie immer interessiert, auch an so politischen Prozessen, aber ich hatte auch das Verständnis oder Gefühl von, naja, irgendwie so die Leute da oben werden sich schon kümmern, wenn es wirklich so schlimm wäre. Und als ich da dann gemerkt habe, okay, irgendwie die Klimakrise ist wirklich gerade so radikal und so existenziell, da passiert nicht genug. Und im Gegenteil gibt es sogar eher auch Leute in Machtpositionen, die eben aktiv dagegen steuern, dass ich dann angefangen habe, in der 11. freitags nicht mehr in die Schule zu gehen, sondern eben auf die Straße immer.
Was haben deine Eltern gesagt?
da hatte ich eigentlich relativ viel Glück, weil ich eben immer argumentiert habe, warum das für mich gerade die Priorität ist, gegenüber einen Tag in der Woche eben nicht in der Schule sein. Also genau, sie konnten dann auch nicht viel machen, weil ich habe es einfach gemacht. Aber ich hatte da schon eher Unterstützung von meinem Umfeld gekriegt. Und auch die LehrerInnen. Die fanden es zwar nicht gut. Ich wurde dann immer mal zum LehrerInnengespräch eingeladen. Aber ich habe dann auch eben immer gesagt, so Leute, ich mach's nicht, weil ich irgendwie einfach keinen Bock habe auf Schule, sondern mir ist die das ist einfach existenziell. Und ich find's krass, dass wir hier alle nicht mehr machen. Und ich arbeite das nach. Und dann, genau, haben wir uns irgendwie immer, ging das immer. Und dann wurde es ja auch mehr, dass immer mehr Leute, auch bei den großen Streiks, waren dann teilweise unsere Klassenzimmer wirklich fast leer.
Und was ist das, was dich da so umtreibt? Also wir haben die Klimakrise, wir haben die Artenkrise. Beides sind die ganz großen Krisen der Menschheit. Und ich merke immer so, wenn man sagt, ja, das ist ganz schlimm mit der Klimakrise, dann gibt es immer ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was eigentlich schlimm ist oder was schlimm wird und für wen es schlimm wird und wo und was treibt dich da am meisten um? Sind es die Zitronenfalter oder ist es irgendwie das Leben? Ah, die Eisbären, ja, genau. Nee. Schon, die hatte ich kurz, die Pinguine. Die Pinguine hat ja Luisa Neubauer gerade besucht. Ich habe es jedenfalls sehr nah verfolgt, was ich mega spannend fand. Aber ist es die Erhitzung der Innenstädte oder ist es das ganz große Bild? Was ist das, was dich so emotionalisiert hat oder jetzt emotionalisiert?
Ja, also es ist gar nicht so dieses Naturding. Ich war auch nie gut irgendwie in Biologie und in Naturwissenschaften. Ich glaube, was mich so erfasst hat und so geschockt hat, war, dass es so allumfassend ist und dass die Klimakrise mit der Erderwärmung, aber auch mit dem Artensterben in wirklich fast alle Bereiche ja eingreift und auch so existenziell in alle Bereiche eingreift, dass ich das Gefühl hatte, wenn wir dieses Problem nicht angehen, dann ist wirklich viel verloren. Und das ja auch, was ja auch oft aufgemacht wird, ein bisschen dieses so Klimapolitik versus Sozialpolitik, dass diese Aufteilung ja gar nicht da ist, weil die Klimakrise ja eine extrem große soziale Frage und soziale Krise auch ist. Und das, egal welche Ebenen man sich anschaut. Also global gesehen, wenn man sich anschaut, welche Staaten verursachen die Klimakrise, welche leiden am meisten an den Folgen jetzt auch schon. Wenn man sich aber auch anguckt innerhalb von Deutschland, wer sitzt halt im klimatisierten Büro, wer arbeitet auf dem Bau. Also dass es so wirklich alle Aspekte betrifft und eben auch so eine soziale Frage ist, die wirklich immer mitgedacht werden muss. Das hat mich irgendwie so überrannt damals. dass ich so war, okay, da müssen wir was machen.
Zwei Nachfragen dazu, weil das eine ist ja, dass dieses die soziale Frage ist so wichtig und die Klimafrage und das, dieses Antagonistische, das wird ja von denen meistens aufgemacht, die keine Lust haben, über die Klimakrise zu reden und sagen, wir klären erstmal das Soziale oder wenn ihr jetzt mehr Klimaschutz macht, dann können die Leute das wieder nicht bezahlen oder. So, das ist das der eine Punkt. Und der andere ist, wenn ich mir angucke, was die Grüne Jugend in den letzten Jahren gemacht hat, also nach dem Hoch von Fridays, da war schon ganz oft, wir machen jetzt hier Sozialpolitik und das ist unser Hauptthema. Das hat vielleicht auch an den Personen gelegen, das ist ja immer irgendwie auch eine eigene Motivation. Aber wie passt das zusammen und wie siehst du das mit diesem, es wird oft gesagt, dass Widersprüche sind, Klimaschutz und Sozialpolitik. Wird es auch von denen gesagt, die eigentlich mehr Klimaschutz machen wollen, oder wird eben nicht darüber geredet, was die soziale Frage dafür für eine Rolle spielt? Das ist manchmal auch mein Gefühl, aber was denkst du darüber? Sind es nur die Feinde oder sind es auch die Freunde?
Oh. Also, wir sagen eigentlich gerade so durchweg in der Grünen Jugend und auch, also das ist auch gar nicht nur ich, sondern auch unser ganzer Vorstand, Luis, auch mein Co-Sprecher, dass wir das eben zusammen denken müssen und dass es niemandem bringt, wenn man das gegeneinander ausspielt. Und dass wir aber eben auch in der Art, wie wir über Klimafragen sprechen, eben schauen müssen, wie wir auch junge Menschen abholen, weil man ja sieht, dass auch bei jungen Menschen und auch generell dieses Interesse oder auch inwiefern zum Beispiel Klima maßgeblich ist für Wahlentscheidungen, das schon abnimmt über die Jahre. Mhm. Und das aber sehr verständlich ist, zum Beispiel in meiner Generation, wenn wir irgendwie mit unseren Freundinnen unterwegs sind oder bei der Grünen Jugend uns umhören, das ist ja, also wir sind in dieser so krisenumwobenen Zeit und man zieht irgendwie nach der Schule weg und findet erstmal kein WG-Zimmer, was man bezahlen kann. Und dann muss man Wocheneinkauf bezahlen, der irgendwie auch schon sehr teuer ist. Und es gibt so viele Probleme, dass dieses abstrakte große Klimakrisending einfach in den Hintergrund rückt. Und wir sagen deswegen eben nicht, wir dürfen uns nicht mehr ums Klima kümmern, sondern wir müssen eine neue Art finden, wie wir Klimapolitik machen. Mhm. Und ein Beispiel, bei dem letzten Parteitag von den Grünen hatten wir ja diesen 9-Euro-Ticket-Antrag. Mhm. Übrigens der erste Antrag, den die Grüne Jugend seit 2016 gewonnen hat. Ja. genau, den haben wir gewonnen. Und das war ja sowas, dass man eben sagt, okay, wir verknüpfen.
Wir müssen das kurz erklären, ne?
Ach so.
Worum geht's bei 9 Euro?
Genau, also ihr erinnert euch vielleicht, dass in der Ampelregierung gab es das 9-Euro-Ticket 3 Monate lang im Sommer und da konnte man für 9 Euro 1 Monat lang durch ganz Deutschland fahren mit
Nahverkehr. Sogar bis nach Hiddensee.
Genau, sogar bis nach Hiddensee.
Weil die Fähren waren so voll.
Ja, es war alles extrem voll. Ja. Genau, es war wirklich großartig. Also ich und meine Freundinnen, wir sind nur noch rumgefahren. Ich finde, das war so ein Freiheitsgefühl, alle waren irgendwie, also natürlich alles war extrem voll, aber so, das hat ja gezeigt, dass alle diese Chance auch genutzt haben und wir haben auch ganz viele Geschichten gehört, mit ganz vielen Menschen gesprochen, die das erste Mal an die Ostsee fahren konnten mit ihren Kindern, mit der Familie, also es hat wirklich auch eine große soziale Frage aufgemacht von, wer konnte sich dann leisten.
Ja, auch wir haben Leute im Zug getroffen, die irgendwie ewig lang nicht Zug gefahren waren, weil sie das zu teuer fanden mit der ganzen Family und so weiter.
Genau. Und wir haben eben jetzt gesagt, eigentlich müssen wir es schaffen, da wieder zurückzukommen, weil das ja auch zeigt, wie viele Menschen das eigentlich nutzen würden, wenn es bezahlbarer wäre und dann ja eben auch das viel klimafreundlicher ist, als wenn man eben Verbrennerauto fährt. Und wir hatten dann eben Verhandlungen, weil wir hatten einen kleinen Dissens zu welchem Preis wir das zurückfordern wollen. Und wir als Grüne Jugend haben eben gesagt, wir wollen das 9-Euro-Ticket zurückfordern permanent und sind damit auf die Bühne gegangen und haben das dann am Ende eben gewonnen.
Und es ist total unbezahlbar und ich kann mich an die Gegenreden erinnern.
Genau, ja. Toni Hofreiter hat die Gegenrede gehalten. Ja.
Er war sehr heiser auch noch.
Er war sehr heiser, ja. Es war, das war ein sehr irgendwie schöner Moment und das war ja was, wo wir irgendwie das so sehr gut verbinden konnten, weil das eben diese beiden Perspektiven nimmt und eben nicht mit dem Zeigefinger kommt und sagt, wie kann es sein, dass du noch ein Dieselauto fährst, wenn eine Person, die in Anklam oder in Demmin.
Anklam ist so eine mittelkleine Stadt.
Genau, das sind sehr kleine Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Da fährt halt nichts, also du kannst nur mit dem Dieselauto irgendwo hinkommen. Mhm. Und das gilt auch für junge Menschen, die können einfach nicht teilhaben, ja, an Kultur, an sozialer, mhm, an sozialem Leben. Deswegen ist es einfach sehr wichtig, wie wir Klimapolitik, mhm, auch machen und wie wir die Leute damit auch wieder erreichen.
Also wir halten fest, wir beide sind uns schon mal einig bei der Frage, wenn du auf dem Land wohnst, dann wirst du auch in Zukunft wahrscheinlich ein Auto brauchen.
Ja.
Und selbst wenn wir da alles ganz toll machen mit dem ÖPNV, wird der trotzdem nicht so fahren, dass man, mhm, auch Querverbindungen von Dorf zu Dorf hat oder sowas. Das geht faktisch gar nicht.
Wäre natürlich die Utopie, aber ja, genau. Also wir müssen schon drüber über auch kreative Arten nachdenken. Und es
ist auch okay, dass die Leute das Auto haben. Das
ja, genau, auf jeden Fall. Und ja, genau, da deswegen auch, also ich war ja 2 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern, mhm, in der Grünen Jugend da aktiv als Landessprecherin und davor, mhm, auch ohne Landessprecherin zu sein.
Bist du Auto gefahren? Wahrscheinlich, was?
Ja, also ich hatte kein Auto, nee, aber ich bin Auto gefahren und genau, also wir als Grüne Jugend, mhm, haben dann entweder uns immer irgendwo ein Auto geliehen oder mussten, mhm, manchmal sogar Autos mieten, wenn wir eben Veranstaltungen, mhm, gemacht haben, ja, und mussten dann immer Leute auch irgendwie abholen, weil, mhm, man da nicht hingekommen ist. Und genau, da muss man dann eben über andere Arten nachdenken, wie zum Beispiel Carsharing-Module, mhm, oder
genau. Also ob jeder in der Familie ein Auto braucht, ist nochmal eine andere Frage. Aber
im Dorf, ja,
aber wir reden, also ich finde schon, man muss einfach ehrlich sagen, das, mhm, wird noch ziemlich lange so sein, dass man vom Dorf eben nicht anders wegkommt. Ja. Die Verzichtsfrage haben wir damit fast schon geklärt. Also nicht sagt, du musst jetzt individuell verzichten fürs Klima, ja, sondern man muss vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Die Mehrheitsfrage haben wir noch nicht geklärt. Mhm. Es gab ja eine Zeit, da hat die Grüne Jugend auch versucht, eng zusammenzuarbeiten mit den Gewerkschaften. Das macht ihr, glaube ich, auch nach wie vor, genau. Und was würdest du sagen? Also dieses, wir reden da anders drüber, ne? Wir schaffen andere Rahmenbedingungen. Wo kommen die Mehrheiten her in Zukunft dafür, dass man eine vernünftige, gute Klimapolitik macht?
Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen organisieren, mhm, und eben auch auf der Straße organisieren. Also gerade zum Beispiel im Osten haben ja die Grünen auch und Grüne Jugend auch ein massives Problem mit Sichtbarkeit, mhm, und wenn, also zum Beispiel jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, in den Dörfern, in den kleinen Städten, am Marktplatz, die Parteien, die da halt ein Büro haben und irgendwie offen sind, das ist halt ganz oft die AfD oder sogar die Heimat, mhm, oder auch die Parteien, die vor Ort Feste machen, wo es dann Bratwurst, mhm, und Bier gibt, das ist auch, und Hüpfburgen, das ist dann eben auch oft die AfD. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, viel mehr Menschen auch in Strukturen zu organisieren und auch nicht nur über dieses parlamentarische Wahlen, nur darüber nachzudenken im Sinne von, okay, 2 Monate vor einer Wahl gehen wir jetzt zu den Menschen, mhm, sagen, bitte einmal Haken setzen und dann ist auch wieder gut, wir sehen uns in, mhm, 4 Jahren wieder, sondern wirklich daran arbeiten, dass auch wir als Partei uns viel, viel mehr innerhalb der Gesellschaft organisieren.
Mhm. Da komme ich zu der Frage, was die Grüne Jugend eigentlich für ein Ort ist. Warum komme ich zu der Frage? Weil meistens werdet ihr ja wahrgenommen, indem ihr gegen die alten Grünen seid. Mhm. Also gegen mich oder gegen uns. Also ich glaube, wir hatten noch gar keinen richtigen Diss, aber ist ja egal. Und was macht ihr in der Zwischenzeit?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das uns auch immer sehr aufregt, weil wir, mhm, in der Presse, mhm, immer nur stattfinden oder es schon einfach am interessantesten für JournalistInnen zum Beispiel, mhm, ist, wenn wir eben Dissens haben mit den Grünen. Und
denkt ihr eigentlich morgens, wenn ihr aufsteht, darüber nach, wo ihr einen Dissens mit den Grünen haben könntet?
Nee, wir denken eher darüber nach, was unsere Analyse für eine Gesellschaft ist. Und dann ergeben, mhm, sich da ein paar Streitpunkte mit den, ja, Grünen. Aber genau, also wir sind ja auch ein Verband mit 20.000 Leuten. Und, mhm, das, finde ich, kommt auch immer viel zu kurz. Und ich glaube, Leute von außen verstehen es vielleicht auch immer gar nicht so, weil wir irgendwie vielleicht die jungen Grünen sind, aber dass wir über so eine normale politische Parteiarbeit hinaus auch ein Jugendverband sind, der ganz, ganz viel Jugendarbeit und Bildungsarbeit, mhm, macht und auch soziale Räume sind. Also, mhm, bei uns Mitglieder gehen halt einmal die Woche zu der Grünen Jugend und dann gibt's da von Workshops zu politischen Themen bis hin, mhm, zu auf Demonstrationen zusammengehen, bis hin zu einfach nur mal einen Film gucken und, mhm, eine Pizza essen, mhm, sind das ganz, ganz wichtige Orte. Für mich war das auch, als ich nach Greifswald gezogen bin, nach dem Studium. Ich bin in Corona auch dahin gezogen. Das heißt, es war noch mal doller mit so Menschen kennenlernen. Aber für mich war das auch einfach ein sozialer Raum, wo ich auch Leute kennengelernt, mhm, habe und wo ich einfach viel, viel Zeit verbracht habe und auch viel gelernt habe. Und das ist auch was gerade so im Osten, in den ländlichen Räumen, auch zu kurz kommt, finde ich immer, dass die Grüne Jugend wirklich oft einer der einzigen Orte ist für junge Menschen, außerhalb eben Schule und Zuhause oder Ausbildungsplatz oder Uni, wo man halt auch mal sein kann. Und auch gerade, wenn man zum Beispiel sonst diskriminiert wird und vielleicht queer ist, dann ist die Grüne Jugend einfach ein Ort, wo man mal mit Menschen ist, die irgendwie die gleichen Ideale haben, die gleichen Vorstellungen, wo man auch akzeptiert wird, wie man ist. Und das ist natürlich gleichzeitig, sage ich das auch selbstkritisch, also wir sind zum Beispiel für viele queere Menschen ein toller und sicherer Ort. Gleichzeitig haben wir viel, viel zu wenige migrantisierte Menschen noch. Da müssen wir auch die ganze Zeit weiter dran arbeiten, weil wir auch immer noch zu großer Mehrheit aus weißen, auch AkademikerInnen-Kindern bestehen. Da arbeiten wir auch gerade viel dran. Aber genau, dass eben dieser soziale Raum, das auch ein sehr großer Teil davon ist, was wir als genau Jugendverband machen oder Sommercamps zum Beispiel, wo man dann Wochenende mal gratis am See sein kann. Und
was sehr großartig ist. Da bin ich auch immer sehr gerne, weil es ein schöner See ist. Aber genau, diese, dass man Orte hat, ne, das ist ja in Ostdeutschland ein großes Thema. Die AfD besetzt viele Orte und andere rechte Parteien auch. Und gleichzeitig gibt es viel zu wenige, immer weniger Orte, die für alle zugänglich sind. Also man sagt ja so in dem Fach Chinesisch dritte Orte dazu. Also Orte, an denen sich Leute begegnen, die sich normalerweise nicht begegnen würden. Und die trotzdem sehr wichtige Demokratieorte sind. Warum sage ich Demokratieorte? Weil das Räume sind, wo man sein kann, wie man ist, wo man was lernt, wo man erfährt, wie werden Mehrheiten organisiert, wie funktioniert vielleicht auch eine Gesellschaft. Wenn ihr politisch darüber nachdenkt, also jenseits der Verbandsarbeit, wenn ihr politisch darüber nachdenkt, was sagt ihr, wie kann man solche Orte aufmachen? Also egal, ob in Städten, Kleinstädten oder auf dem Land, was sind solche Orte und was braucht es eigentlich dafür?
Generell gesellschaftlich gesehen?
Ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit Kulturpolitik und fragst dich so, ne, wo sind eigentlich Räume dafür?
Ja, genau. Also Kulturpolitik, da mache ich auch, weil ich das Gefühl habe, dass auch eben so ein Bewusstsein gar nicht so da, wie existenziell wichtig und relevant das ist und auch so Zugang, ob man eben als junger Mensch einen Zugang hat zu einem Kulturort und wenn nicht, wie sehr das auch zu einer Radikalisierung beiträgt. Gerade auch zum Beispiel seitdem in den 90ern viele Kulturorte oder auch generell soziale Jugendorte ja auch unterwandert wurden von der Neonazi-Szene, sehen wir auch bis heute, dass da eben rechte Narrative immer noch herrschen und es dann kein Wunder ist, wenn junge Menschen sich dann radikalisieren oder da eben nicht rauskommen.
Weil es vielleicht noch der einzige Ort ist, ne?
Genau, weil es eben der einzige Ort ist außerhalb, also dritte Ort, wo man sich irgendwie aufhalten kann. Und das finde ich schon sehr wichtig, dass wir das alle auch mehr als Priorität sehen, dass es eben kein Nice-to-have ist, dass junge Menschen auch noch solche Orte haben, sondern wirklich dazugehört und es auch brauchen und gleichzeitig eben oft ja Kulturorte, die es dann gibt, einfach auch sehr exklusiv und elitär sind. Also klassischerweise bei Kulturorten denkt man ja dann irgendwie an Theater, an die Oper. Und das sind ja auch Orte, ja, an denen irgendwie viele junge Menschen, wenn man nicht damit aufwächst, da oft hinzugehen, dass ja auch erstmal ein sehr eigenartiger Raum ist, wo irgendwie so unausgesprochene Gesetze herrschen, wie ziehst du dich an, wie verhältst du dich währenddessen. Und deswegen das auch ein wichtiger Punkt ist, dass man diese Orte eben inklusiv gestaltet und auch mit jungen Menschen zum Beispiel zusammen. Ja, und zum Beispiel, also in der Praxis, was wir jetzt gerade mit der Grünen Jugend Mecklenburg-Vorpommern planen, als wir so uns angefangen haben, über die Landtag-Kampagne Gedanken zu machen, war ich ja noch da Sprecherin. Und die werden jetzt vor den Wahlen im Sommer so eine Tour durch die Dörfer machen, durch den ländlichen Raum mit einem Bus, wo wir eben Konzerte spielen werden.
Und ihr spielt selber?
Nee, wir sind, also.
Spielst du ein Instrument?
Ja, aber nicht so, aber dass nicht ich ein Konzert geben könnte. Also genau, wir sind gerade mit verschiedenen Bands in Kontakt, dass wir eben sozusagen die Kulturorte dahin bringen. Und natürlich können wir da nicht, und also das können die Grünen auch nicht, wir auch nicht da in jedem Dorf jetzt irgendwie einen Jugendclub aufbauen. Aber erstmal dieses Bewusstsein auch machen und darauf aufmerksam machen und auch für die jungen Menschen vor Ort. Das ist dann vielleicht von der Grünen Jugend, aber man geht trotzdem hin, auch wenn man nicht auch wenn die Eltern irgendwie gegen die Grünen hetzen und die Stimmung im Dorf eher Antigrüne ist. Aber es ist halt mal das einzige Konzert, was man vielleicht jemals in dem Dorf hatte oder in den letzten Jahren. Und das ist halt das einzige am Wochenende, wo man irgendwie dann hin kann. Mhm. Und so versuchen wir eben auch nochmal junge Menschen zu erreichen außerhalb unserer Blase. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir auch nicht mit so einem, ja, mit diesem erhobenen Zeigefinger kommen und irgendwie sagen, ja krass, du fährst halt Dieselauto und du hast keinen selbstgestrickten Pulli und du isst Burger und nicht vegan und deswegen wollen wir dich eigentlich nicht hier haben, sondern dass wir da ausbrechen müssen aus diesen Kulturkämpfen eben. Und genau, für ganz viele junge Menschen das auch erstmal wichtig ist, überhaupt diese Räume zu haben und dadurch ja dann eben auch Debatten entstehen können über Demokratie und über...
Aber spannend, ne, dass ihr oder auch wir, ich glaube, dass da sind die Altgrünen und die jungen Grünen gar nicht so weit auseinander, sagen, wir müssen raus aus der Blase, wir wollen diese Kulturkämpfe nicht haben. Mhm. Und gleichzeitig die rechte Seite besonders viel Kulturkampf macht. Was glaubst du, warum tut das Wolfram Weimer, also der Kulturstaatsminister?
Mein Lieblingspolitiker. Und
wie fühlst du das? Ist dein Lieblingspolitiker?
Nee. Nee, ja, den finde ich.
Man kann sich gut an dem abarbeiten, aber es ist kein. Ja.
Also, das ist wirklich ein sehr schlimmer Politiker, über den ich mich gerne viel aufrege. Ja, also.
Ich auch.
Ja.
Ja. Obwohl ich es nicht wollte, aber ich muss.
Mhm. Ja, weil es ja auch einfach, also über auch Kulturkampf hinaus, er macht ja auch wirklich schlechte Kulturpolitik. Und das ist ja das, was wir auch eben meinten. Kulturpolitik ist so wichtig und existenziell und auch wichtig für Radikalisierung und für eine demokratische Gesellschaft, dass wenn der Kulturstaatsminister eine schlechte Kulturpolitik macht und dann auch noch gegen progressive und linke und Kulturprojekte, die vielleicht auch mal ein bisschen aufregen und Debatten führen, was sie ja müssen. Also wir wollen ja eine Kultur haben, die nicht irgendwie Ja und Amen zum Staat sagt und zu allem, was irgendwie der Bundeskanzler sagt. Wenn das eben eingeschränkt wird, so sehr wie Herr Weimer das jetzt macht, dann, finde ich, müssen wir uns auch aufregen, weil das eben schnell in auch eine sehr schwierige und autoritäre Richtung geht. Ja. Und wir auch sehen bei der AfD in Sachsen-Anhalt, deren Wahlprogramm ist ja auch, dass sie eine patriotische Kulturpolitik machen wollen.
Was immer darunter zu verstehen ist.
Genau.
Genau, ja.
Genau, deswegen, ich glaube, da wird es wirklich schnell gefährlich und schnell antidemokratisch.
Ja. Ja, man fragt sich immer, was ist seine Motivation? Mhm. Und am Anfang dachte ich noch, er meint das wirklich so, dass er sagt, damit kann er irgendwie die AfD kleiner machen oder so. Und das nehme ich ihm auch sowieso immer noch ab, dass er das versucht. Aber ich glaube, das Wissen darüber, dass man dann nicht denen nach dem Mund redet, dass man nicht anfängt, sich mit allen in der Kulturszene anzulegen, mit dem Verdacht, dass sie vielleicht irgendwie linksradikal extremistisch wie Buchhandlungen sein könnten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und was wir jetzt erleben damit und auch mit dem, was das Familienministerium macht, die für Demokratie leben zuständig sind, also Projekte, die sich für demokratische Prozesse einsetzen. Ich sag mal zum Beispiel bei mir im Bundesland, Jugendliche, die präventiv in der Kleingartenanlage dafür sorgen wollen, dass es keinen Vandalismus gibt. Mhm. Also die müssen sich jetzt auch fragen lassen, ob sie vielleicht linksextrem sind. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und das führt ja zu ganz vielem. Das führt auch dazu, dass Leute aus solchen Projekten weggehen, weil sie sagen, ey, hier habe ich wahrscheinlich keine Zukunft, das ist mir zu heikel, ich muss irgendwie meine Familie ernähren oder keine Ahnung was. Und hast du ein Gefühl für die Motivation von Wolfram Weimer?
Ja, ich glaube wirklich, dass es so dieses konservative Verständnis ist von, wir müssen diese Ordnung bewahren und wir dürfen halt nicht zu sehr irgendwie rechts und links ausschlagen und das tolle Hufeisenprinzip, dem ich auch nicht zustimme, aber genau das aus diesem konservativen Gedanken von, man muss halt irgendwie den Staat unterstützen und man darf nicht zu sehr auch so mal eigene Gedanken außerhalb des Tellerrandes haben, weil das gleich in eine linksradikale Richtung geht. Ich glaube schon, dass es aus dieser Motivation kommt und das eben auch das Gefährliche ist, weil, also was, wenn nicht Kunst und Kultur und Musik sollte ja sowas sein in einer Demokratie. Also davon lebt ja auch die Demokratie, dass wir eben nicht alle irgendjemandem nach dem Mund reden und alle das Gleiche sagen, sondern ich möchte ja, dass wir ganz viele Orte haben, die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Wie könnte denn auch eine Gesellschaft aussehen? Und natürlich müssen wir vorsichtig sein, weil die AfD und die rechten Kräfte das auch immer mehr versuchen durchzusetzen. Mhm. Aber daraus in so eine ganz gefangene Ordnungshaltung zu kommen, das ist nicht die Lösung.
Ja, glaube ich auch. Es ist total kontraproduktiv und es macht Angst und es macht auch eng. Also ich meine, das ist ja, Kunst ist ja deswegen frei, deswegen sind die Verfassung, dass die Kunst frei ist, damit sie manchmal was vorfühlt, was in der Gesellschaft eh da ist, damit sie was ausprobieren kann, damit ich mich darüber ärgern kann und irgendwas aber auch total gut finde oder weiß ich nicht, so am Ende des Lockdowns in der Pandemie habe ich zum ersten Mal wieder Live-Musik gehört in der Kirche. Und ich musste wirklich weinen, weil ich wieder live jemanden singen gehört habe. Und habe erstmal gemerkt, was mir das bedeutet. So, sonst ist es ja ganz viel Selbstverständlichkeit auch. Mhm. Und, und für Kids und für Jugendliche, dass man sich selber ausprobieren kann. Also, dass man ein Instrument lernt, vielleicht Theater spielt, was auch immer tut, das gehört ja irgendwie alles dazu. Dieses Kreativsein dürfen ist ein richtiges Ding. Ja. Sag mal, da sind wir uns ja total einig bei Wolfram Beimer, ne? Genau. Und ich hatte überlegt, weil oft ist es ja so, dass die alten Grünen über die grüne Jugend so ein bisschen blöd reden und umgekehrt. Und ich wollte dich fragen, und ich sag dann umgekehrt auch was, also nur damit es Deal.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du an den Altgrünen gut findest? So als Sprecherin, Chefin der Grünen Jugend?
Ja, also.
Sie musste 3 Stunden überlegen und dann, nein, wir schneiden nicht.
Können wir kurz Pause machen? ja, also natürlich sind die Grundwerte der Grünen, finde ich, alle sehr gut und mit denen stimme ich auch überein und sonst wäre ich ja auch gar nicht in dieser Partei. Also ich bin ja auch in der Grünen Jugend, natürlich als eigenständige Jugendorganisation, aber ja immer noch von den Grünen. Und ich bringe mich ja auch in die Partei ein, weil das eben die Partei ist, in der ich die meisten Übereinstimmungen mit meinen Werten sehe und die Partei, wo ich glaube, ich irgendwie am meisten politisch wirksam sein kann und die am meisten auch meine Themen bespielt. Und deswegen gerade diese Grundwerte von eben Klimagerechtigkeit, auch einer sozialen Klimagerechtigkeit, von einer humanen Asylpolitik, von auch einer Kulturpolitik. Da sehe ich ganz viele Überschneidungen und das finde ich auch sehr gut, wie da die Grundwerte sind. Und das sind ja auch, wenn wir das kritisieren, ist es ja auch, dass wir irgendwie auch manchmal sagen, na ja, da wäre es vielleicht schön, sozusagen wieder zurück zu diesen Kernthemen noch mehr zu kommen. Aber ich will jetzt gar nicht in die Kritik kommen, sondern genau, das ist eben, es wird immer viel rausgeschrien, was wir alles kritisch finden, aber dieser Grundsatz von wir wollen irgendwie eine queer-feministische und inklusive Gesellschaft haben und wir wollen diesen Planeten beschützen und gegen die Klimakrise was gemeinsam machen und diese soziale Gerechtigkeitsgedanke mit einer humanen Asylpolitik, das sind alles Punkte, die ich gut finde. Mhm.
Jetzt ich, ne? Mhm. Ich finde, die Grüne Jugend erinnert uns immer wieder an unseren radikalen Kern. Das finde ich so das Inhaltliche, weil den haben wir ja. Sonst wären wir nicht Bündnis 90 die Grünen. Also weder Bündnis 90 noch die Grünen, noch beides zusammen. Und das andere ist, ihr seid schon auch als Jugendverband ein bisschen die Kaderschmiede, ne? Also wenn ich mir meine Bundestagsfraktion angucke, also Anna Lührmann. War mal Vorsitzende der Grünen Jugend, ich glaube Hessen oder wie auch immer, weiß ich nicht mehr ganz genau, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, selbst Omid Noyipur war mit der Grünen Jugend verbunden oder Ricarda Lang oder Erik Marquardt oder Jamila Schäfer oder, das ist ja eine ganz lange
Felix
Liste.
Felix Banaschak und Franziska Felix Brandner Banaschak waren beide.
Waren beide Grüne Jugend. Wollte genau. Hatte ich mir noch aufgehoben. Ach so, als sorry. Kind. Aber danke. Genau.
Ja, das ist schon krass.
Die kennen das alles schon auch von innen. Ne? Mhm. Und es ist auch nicht strömungsabhängig. Also wir haben ja immer noch diese Strömung in der Partei, wo sich Leute zuordnen und andere ist inzwischen ein bisschen langweilig. Aber genau, es ist strömungsunabhängig und ja.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil wir haben uns auch letztens mal gefragt, wenn man sozusagen auch weg von BundessprecherInnen und Bundesvorstand in die Landesebenen geht, dann ist wirklich fast die ganze heutige Bundestagsfraktion eigentlich grüne Jugendgeschichte.
Ja. Ich bin eine Ausnahme, aber das liegt an anderen Gründen.
Ja,
weil ich war Bündnis 90 und hatte andere Themen, aber ja.
Das ist auch okay.
Danke.
Ja, genau, aber obwohl wir gleichzeitig auch immer sagen, wir wollen explizit keine Kaderschmiede sein und ich eigentlich auch finde, das sollte bei einer Jugendorganisation, also Ich finde es sehr wertvoll, dass wir so wild zusammengesetzt sind aus auch vielen jungen KommunalpolitikerInnen, mhm. aber auch eben jungen AktivistInnen, ja. die vielleicht die Partei gar nicht so als ihren Ort der Wirksamkeit mhm. begreifen, sondern ganz viel auf der Straße unterwegs sein wollen, mhm. das aber eben mit der Grünen Jugend machen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für meinen Jugendverband, dass wir eben ein Zusammenschluss sind aus ja. ganz vielen jungen AktivistInnen. Und genau, und dass wir dann natürlich auch Leute unterstützen, die sagen, okay, ich bin jetzt, also mit 28 muss man raus aus der Grünen Jugend, mhm. Da ist die Altersgrenze, und sich dann weiter engagieren wollen und sagen, okay, ich gehe jetzt in die Partei und will mhm. da was machen. Die unterstützen wir natürlich auch total. Aber genau, dass wir eben nicht so eine Ausbildungsstätte sind von, du kommst zu uns und wir bilden dich dafür aus, wie du die besten Anträge auf dem Parteitag schreibst oder wie du am besten in irgendeinen Parlament kommst.
Man wird bei der Grünen Jugend dafür ausgebildet, wie man am besten widerständig ist und eine eigene Meinung bildet und sie auch vertritt. Und das ist ja. natürlich auch, genau, ja. cool. Wir haben ein relativ optimistisches Gespräch geführt. Also wir mhm. haben irgendwie ganz wenig über die dunklen Seiten geredet, die ja diese Zeit auch hat. Ja. Und das ist auch, glaube ich, gut, weil das machen ja die anderen schon, die immer darüber reden, wie dunkel, dunkel, dunkel es ist, um dann irgendwie eine Erlösungsstrategie zu haben. Trotzdem noch mal ganz, ganz direkt die Frage, was macht dir Hoffnung?
Mir machen Orte wie die Grüne Jugend Hoffnung, wo ich sehe, dass ganz, ganz viele junge Menschen sich einsetzen mhm. für die Werte und gerade auch junge Menschen im Osten, in den ländlichen Räumen machen mir Hoffnung, die so viel Widerstand bekommen. Also genau, darüber haben wir auch noch nicht so viel geredet, aber in der Grünen Jugend Mecklenburg-Vorpommern hatten wir auch schon viele Momente, wo wir mit dem Staatsschutz telefonieren mhm. mussten und dann Security bei unseren Sommercamps haben mussten. Oder genau, also immer wenn man da irgendwie zu Demonstrationen auch geht, mhm. wir treffen uns immer erst und gehen dann gemeinsam, damit niemand alleine geht und dann irgendwie.
Weil großer Unterschied, finde ich, muss noch mal einmal sagen, wenn du am Brandenburger Tor demonstrierst, mhm. dann ist alles fein, dann bist ja. du mit lauter Leuten, die genauso sind wie du, und mhm. noch zwei Straßen weiter quatschen sie dich an. Du warst doch auch auf der Demo, auf der wir alle ja, waren.
Genau.
Wenn du das in MV machst, dann musst du zusammen hingehen und wirst hinterher geblamed womöglich. Und dein ja. Lehrer fragt dich heutzutage vielleicht auch, was du da wohl gemacht
genau,
hast.
Genau, also auch unsere bei uns in der Grünen Jugend in MV, Leute, die noch in der Schule waren, die wurden teilweise dafür gemobbt, dass sie irgendwie mhm. mit den Grünen in Verbindung waren und waren dann eben AußenseiterInnen, weil die mhm. nicht offen für die AfD geworben ja. haben. Und das macht mir schon auch sehr Sorge. Und gleichzeitig gibt mir das eben Hoffnung, dass wir mhm. trotzdem da immer noch so viele sind und auch ja, Schlagkraft haben und mhm. dann eben trotzdem überall sind und uns da auch immer wieder sehen. Da gibt's, finde ich, auch nochmal eine andere Solidarität mit BündnispartnerInnen, weil mhm. da ist man dann eben nur mit 30 Leuten und mhm. 8 davon ist Grüne Jugend und die anderen sind dann eben von den anderen demokratischen Organisationen oder mhm. progressiven Jugendorgas, mhm. die man dann eben immer sieht. Und das gibt mir ganz viel, dass es da so viele Menschen gibt, die weitermachen, obwohl ja auch oft in den Osten dann geguckt wird, und sich die ganzen Nazis angeguckt werden und eben gesagt wird, ja, ja. Da sind halt irgendwie alle rechts, die da im Osten. Aber so viele tolle, progressive, demokratische, linke AktivistInnen da gibt und PolitikerInnen und die sich wirklich jeden Tag die schlimmsten Sachen anhören müssen und es wirklich auch einfach ein Sicherheitsrisiko mhm. ist, politisch aktiv zu sein.
Ja, und es trotzdem machen. Also einfach ja. Menschen, die sagen, wir leben hier, wir sind in Ostdeutschland, in diesen kleinen Orten, auf diesen Dörfern, in diesen Kleinstädten und wir machen das. Mhm. Übrigens hätten wir auch gerne mal einen Artikel in der FAZ oder in der Süddeutschen ja. oder sonst wo. Und es wäre gut, mal so über Ostdeutschland zu reden, dass man die Menschen sich anschaut, die für Demokratie eintreten, die das jeden Tag machen, die Kommunalpolitik machen, die Festivals organisieren oder mhm. vielleicht auch nur einen Kaffee trinken für die Leute, die sich irgendwie einsam fühlen.
Ja.
Und das ist alles Ostdeutschland. Ja. Und an sich wird immer nur darüber geredet, wo der blaue Haken gemacht mhm. wird. Ja, wir haben noch so eine Sache, die wir mit allen machen. Und hier drin sind einige Fragen auf Zetteln geschrieben. Und du sollst bitte zwei ziehen. Und okay. bitte die beiden auch dann beantworten.
Na gut.
Na gut. Wir haben das vorher besprochen. Sie hat gesagt, sie wird es beantworten.
Ja. Je nachdem, was draufsteht.
Je nachdem, was draufsteht.
Welche Farbe hat die deutsche Einheit für dich? Oh, das ist sehr spannend. Jetzt könnten wir natürlich wieder eine stundenlange Debatte über die Deutschlandflagge führen. Mhm.
Oh, da habe ich mal richtig Stress mit der grünen Jugend bekommen.
Wirklich?
Ja, weil ich habe einen Untersetzer gehäkelt, weil im Bundestag gibt es so Untersetzer für die Präsidenten da oben und die Schriftführerin, wo man das Glas draufstellt. Und immer nur hatte die Präsidentin so einen Untersetzer und den hatte irgendjemand in Bonn gehäkelt, die Frau eines Saaldieners. Ich möchte gerne, dass die beiden Schriftführerinnen auch so ein Ding haben und habe das gehäkelt und habe das in der Fraktionssitzung, was fand die Grüne Jugend ganz doof. Und der Untersetzer ist jetzt aber auch im Museum hier in Berlin, genau. Und dann habe ich neue gemacht, als ich wieder Vizepräsidentin wurde für die Schriftführerinnen. Mhm. Und die habe ich dann aber in Regenbogenwolle gemacht. Hey. Da habe ich nicht so viel Schwierigkeiten gekriegt. Aber ich finde ja, Schwarz-Rot-Gold, ja, also Schwarz-Rot-Gold kommt nicht in Frage als Farbe für die deutsche Einheit, oder doch?
Wäre jetzt nicht meine erste Assoziation. Mhm. Ich glaube, du hast es witzigerweise auch gerade schon angesprochen. Ich würde mich gar nicht auf eine Farbe beschränken, sondern wirklich auch so Regenbogen sagen, weil ich finde, die deutsche Einheit so viele Ebenen hat und auch diese ganzen Ostdebatten, dass heutzutage oft so drüber gewischt wird und so vereinfacht wird. Mhm. Und dahinter aber so viel Menschen und so viel Emotionen und so viel Biografien und Erfahrungen stehen, dass es eigentlich nur von so einer bunten Farbvielfalt abgedeckt werden kann. Und auch diese Verbindung von Regenbogen zu so queerem und offenem progressiven Leben, das ja auch wieder sowas ist. Im Osten gibt's wahnsinnig viele Organisationen und Menschen, die queer und bunt und laut sind und da eben gar nicht so viel Gehör auf Bundesebene finden, wie zum Beispiel Nazis oder wie dann eben Orte, die sehr rechts sind. Deswegen.
Also wir erfinden die Farbe Regenbogen.
Wir erfinden die Farbe Regenbogen.
Genau.
So. Und die zweite Frage. Wenn du einen Wunsch für die nächsten 35 Jahre Einheit frei hättest, welcher wäre es? Nur ein Wunsch.
Du kennst ja den Trick, ne? Ich wünsche mir die Fee, die
Wünsche. Ich wünsche mir 100 Wünsche, Nummer eins. ich glaube, es wäre Zuhören und Umverteilung. Das sind jetzt noch zwei Aspekte, aber das wäre mein Wunsch, einmal zuhören. Ich finde, es wird halt immer noch Politik für den Osten gemacht und über den Osten geredet, aber sehr selten gibt es eben Formate, wo wirklich auch einfach die Menschen aus Ostdeutschland selber mitbestimmen und Prozesse gestalten. Und gleichzeitig Umverteilung, ich glaube, wir müssen wahnsinnig viel, gerade innerhalb der Gesellschaft ist halt ungerecht verteilt. Und wir haben schon über die Erbfrage gesprochen, Vermögensverteilung zwischen Ost und West. Genau, da müssen wir auf jeden Fall ran, damit es eben auch nicht dann nur leere Worte bleiben, sondern wir auch in den Lebensrealitäten der Menschen vor Ort was verbessern können.
Liebe Henriette, ganz vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Konzerte auf den Dörfern. Und
ich mich auch.
Ja, das glaube ich so. Vielleicht kann ich einmal heimlich vorbeikommen und schauen, wie es ist. Genau. Und danke sehr, dass du hier gewesen bist in diesem Podcast Geteilt vereint. Herzlichen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.